Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege mit meiner wunderschönen Kollegin, Best Friend und Love Forever.
Gott, so viel Lob, so viel Liebe, so viel warme Gedanken. Hallo. Herzlich willkommen und danke, dass ich wieder hier sein darf.
Liegt daran, wir haben heißen Sommer und wir nehmen vor auf.
Ja, wir arbeiten quasi vor, damit dann wir beide zum späteren Zeitpunkt auch ganz entspannt und beruhigt Urlaub machen können.
Und die Folge wird dann wahrscheinlich nicht mehr bei warmen Temperaturen, sondern eher im Oktober erscheinen, aber passt vielleicht zum Krankheitsbild.
Ja, und vielleicht weht ja trotzdem der sommerliche Wind, die sommerliche Brise beim Hören trotzdem mit in die Ohren.
Genau.
Ja. Was ist unser Thema heute? Bin schon ganz aufgeregt.
Naja, ein Krankheitsbild wird eine Mischung zwischen Sommer, heißer, guter Laune und tiefen, anderen schrecklichen Gefühlen im Herbst, Winter sein könnte.
Okay, also quasi so ein bisschen könnte man ja sagen, Wechselbad der Gefühle.
Ja.
Absolut, absolut. Darf ich sagen?
Ja.
Wir sprechen heute über die Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Oh ja, dann kann man gleich am Anfang sagen, dass es dafür verschiedene Begriffe gibt.
Ja, also früher hat man es ja so ganz kurz abgekürzt mit Borderline-Störung. Alle assoziieren immer irgendwie damit, dass die Patientinnen und Patienten sich selbst verletzen.
Und nur Borderline wird oft dazu gesagt.
Genau, manchmal im Umgangssprache sagt man nur Borderline-Störung, nur Borderline-Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörung vom Typ Borderline kennt man auch. Im Endeffekt meint alles das Gleiche. Da muss man aber dazu sagen, die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist schon umfangreicher, als man vielleicht denkt oder meint zu wissen. Denn es ist ja nicht nur so, dass die Patientinnen und Patienten oder die Betroffenen sich einfach nur verletzen.
Genau.
Möchtest du uns was erzählen?
Nee, ich wollte erst nach Berufserfahrung fragen. Machen wir mal am Anfang.
Berufserfahrung, ja. Nun, ich habe auf der Psychiatrie gearbeitet, einige Jahre. Dementsprechend waren natürlich auch regelmäßig auch betroffene Personen bei uns auf Station, die eben diese Diagnose hatten oder dann bekommen haben. Es ist manchmal gar nicht so einfach, die Diagnose zu stellen, weil sich natürlich auch viele Symptomatiken ja häufig nicht so zeigen. Die muss man natürlich auch mit der Patientin oder dem Patienten erst rausarbeiten. Aber so mein persönliches Gefühl, was ich immer noch habe, ist schon, dass man schon auch erschrickt, wenn es dann eben auch zu selbstverletzendem Verhalten kommt, weil man ja manchmal ja auch dasteht und auch so hilflos ist, auch als geschultes Personal mit viel Expertise, aber trotzdem ist man manchmal erschrocken.
Was so extrem dann auch sein.
Ja, und wie stark Belastungen, einfach emotionale Belastungen
da sind. Waren es Patienten, mehr Männer, mehr Frauen?
Es waren mehr Frauen. Deutlich mehr Frauen. Das ist auch in der Statistik nachlesbar, dass es eben häufig die Frauen mehr betrifft als die Männer. Und es waren auch, natürlich mit dieser Diagnose wird man ja dann natürlich auch älter, aber wir hatten schon auch häufig sehr, sehr junge Menschen. Ja, also so 18, 19, Anfang 20, die dann häufig zu Beginn ihrer Erkrankung dann häufiger auch noch dekompensiert sind. Das ist so meine Erinnerung oder mein Gefühl, was ich dazu noch so habe.
Man braucht gutes Handwerkszeug, um in diesem Bereich zu arbeiten, auch Deeskalationstechniken und so. Meine Berufserfahrung ist minimal. Ich habe in der Lehre mal von einer geschlossenen Station, muss man ja bis heute ein Pflichtpraktikum machen. Dann hat es auch aufgehört, weil ich gleich festgestellt habe, oh, ist vielleicht nicht so ganz mein Bereich. Und habe mich dann nie wieder rangetraut. Umso mehr ziehe ich ja immer wieder den Hut, dass du das so lange gemacht hast. Arbeit ist ja auch spannend und auch nach wie vor auch unerforscht gehören und so. Und da habe ich auch sicherlich, da waren mehrere dabei, die mir auch noch sehr eindrücklich waren. Können wir ja am Ende vielleicht nochmal drüber reden. Wir werden fachlich, oder?
Auf jeden Fall.
Das Fachwissen.
Also die Borderline-Persönlichkeitsstörung so grundsätzlich als Erklärung gezählt als psychische Erkrankung. Mhm. So, die hat auch eine ICD-Nummer, ist eine instabile Emotion, impulsives Verhalten und zwischenmenschliche Beziehungen sind oft schwierig, oder? Hast du auch so gemerkt?
Genau, das merkt man im anamnestischen Gespräch häufig oder in weiteren Gesprächen, dass es schon häufig in der Vergangenheit, in der Entwicklung, in der Kindheit schon etliche Schwerpunkte gibt oder gab, auch in Fragen so der persönlichen Entwicklung.
Und dann gibt es eine Abkürzung, BPS, Borderline-Persönlichkeitsstörung, die wird häufig benutzt von Fachpersonal auch in den Übergaben, dass jemand BPS hat. Und da ist es halt auch, dass man unsicheres Selbstbild hat und Stimmungsschwankungen hat und dass es immer unterschiedliche Ursachen gibt. Die sind alle multifaktionell, also viele Umweltfaktoren, viele verschiedene Faktoren, haben ein bisschen genetisch und biologisch mit reinspielen in der Familienanamnese oder ähnliches. Die grundsätzliche Behandlung ist durch Psychotherapie halt. und durch Sprachverhaltenstherapie. Also, dass man wirklich, dass sie Verhalten lernen, wenn sie Stimmungsschwankungen haben, wenn sie impulsive Verhalten haben. Wie reagiere ich dann? Wie kann ich mich regulieren? Wie kann ich mich zum Beispiel nicht mehr selbst verletzen? Und auch Meditation kann helfen oder Medikamente, dass sie auf Medikamente entsprechend eingestellt werden, um die Emotionen besser zu steuern und auch festere, gesündere Beziehungen zu führen. Also, dass sie dann nicht mehr so impulsiv sind und auch lange Freundschaften pflegen können, Paarbeziehungen eingehen oder bessere Familienbeziehungen führen und nicht mehr so ungesunde Beziehungen vielleicht führen. Und aber auch die Prognose finde ich auch spannend. Man denkt ja immer, die sind ihr Leben lang jetzt auf Hilfe, Betreuung und so angewiesen. Aber durchaus kann man damit lernen, im guten Verhalten mit einer Langzeittherapie 1 bis 2 Mal pro Woche irgendwie ein Gespräch, sehr normales Leben zu führen, eine Arbeit zu haben, studieren zu gehen. Ja. So.
Das ist natürlich wichtig. Zum einen, du hast natürlich nicht generell für alle Patienten und Patientinnen das gleiche Outcome. Da gehören ja auch viele Faktoren dazu. Aber man muss schon sagen, wenn Therapieangebote geschaffen werden, wenn man auch Ursprünge einfach erkennt und die auch angeht, dann kann das Outcome schon sehr, sehr gut sein für die Betroffenen. Und dann gibt es auch eine Stabilität. Und das ist ja auch was, was Betroffene auch lernen müssen, dass sie wirklich auch ihre eigene Stabilität zu schätzen müssen und die auch erhalten und weiter fördern. Jemand, der in einem Lebensumfeld bleibt, was zum Beispiel sehr unruhig ist, sehr chaotisch ist, wechselnde Partner, instabile Freundschaften. Da wiederholt sich ja häufig das, was viele Betroffene zum Beispiel in ihrer Kindheit erlebt haben. Und dann ist das Outcome natürlich wesentlich schlechter und dann ist auch die Prognose natürlich wesentlich schlechter. Aber wenn Patientinnen das auch verstehen und dann auch gute Ansätze haben und gute Umsetzungsmöglichkeiten, Strategien, um da auch viel Gutes für sich zu tun und das auch akzeptieren, dass sie etwas Gutes für sich tun dürfen, denn das ist ja häufig auch eine ganz, ganz große Problematik, dann kann das schon zwar eine chronische Erkrankung sein, die mitschwingt in der Person, aber die nicht unbedingt immer problematisch sein muss.
Magst du uns was zu den Symptomen sagen?
Ja, Symptome, die man hier anführen könnte, die sich natürlich immer unterschiedlich zeigen. Zum einen hat man häufig Betroffene, die von instabilen Beziehungen berichten. Also da ist dann immer so häufig in der Kindheit Vorbilder, die eben dann nicht die Vorbilder sind, ne? Mütter, die selber vorerkrankt sind, Beziehungen zwischen den Eltern, die kaputt gegangen sind. Und dann gibt's immer so die Problematik, dass Betroffene, die das Krankheitsbild haben, entweder Beziehungen massiv idealisieren oder eben auch abwerten. Es gibt starke Stimmungsschwankungen. Also das geht los von, ich bin bester Laune, alles ist ganz toll, ich bin super euphorisch, bis hin fast manchmal auch Momente später, wo die Laune schlecht ist, wo man zu Tode betrübt ist, weil man als Betroffener vielleicht denkt, ich habe dieses Glück auch gar nicht verdient. Es kommt zu einer starken Impulsivität, was dann auch, und das ist ganz wichtig, nicht bei allen Patientinnen und Patienten dazu führt, dass sie ein selbstschädigendes und selbstverletzendes Verhalten an den Tag legen. Ja, also das kommt wirklich nicht bei allen vor. Sie haben ein gestörtes Selbstbild. Ja, also wie sehe ich aus? Wie viel bin ich wert? Was schätzen andere an mir? Alles das ist eben gestört. Es gibt eine große Angst davor, verlassen zu werden. Ja, wie bin ich etwas wert? Wie bin ich würdig? Bin ich jetzt alleine? Werde ich verlassen? Ich muss noch mehr reingeben in diese Beziehung, um nicht verlassen zu werden. Das sind häufig Gedanken. Und dann natürlich auch so ein Gefühl der Leere. Es gibt viel Wut, ganz viel Wut. Wut auf sich selbst, Wut gegen andere. Vielleicht, weil man immer denkt, man bekommt auch gar nicht die Chance, die man gerne hätte.
Die fühlen diese Emotionen extrem.
Extrem, ja, ganz, ganz doll. Es gibt schon auch teilweise Anzeichen von Paranoia oder Dissoziation. Also paranoide Gedanken von Wahn, von Verfolgung, halluzinatorische Symptomatiken oder auch so Dissoziation, dass quasi der Körper sich selbst verlässt. Und auch das gibt es leider, und das ist ein ganz, ganz großer Schwerpunkt, natürlich gibt es auch Äußerungen von Suizid, Suizidandrohung oder eben auch Versuche.
Und wenn wir dann nachher mit dem Fallbeispiel durch sind, können wir auch sagen, was macht man dann, wenn jemand sich selbst verletzt? Oder wie geht man mit Suizidäußerungen oder Suizidversuchen und Suizidgedanken um in der Psychiatrie? Haben wir ja vielleicht nicht nur bei dem Krankheitsbild, sondern bei vielen psychiatrischen Krankheitsbildern. Ja. Was vielleicht jetzt noch so interessant ist als Zusatzfrage an dich als Fachexpertin, du unterrichtest das ja auch.
Ja.
Gibt's Filme oder Podcasts oder irgendwas, was man empfehlen kann für Schüler, die sich das dann vielleicht angucken wollen im Vorfeld, Sie wissen, das ist relativ realistisch, darauf lasse ich mich ein. Also ich kann empfehlen, in extremen Köpfen.
Wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen. In extremen Köpfen thematisiert ja eben auch viele Patientinnen aus dem psychiatrischen Bild, die dann eben auch so Erfahrungen berichten, extreme berichten.
Ist ein Podcast übrigens.
Ist ein Podcast mit Dr. Leon Winscheid. Ein Film fällt mir jetzt natürlich, wo du mich so spontan fragst, natürlich nicht ein.
Gibt's nicht, war das der Joker? Sollte der nicht Borderline darstellen im Bettling?
Nee. Der hat keine, also der hat eine Persönlichkeitsstörung, ja, aber ist nicht vom Typ Borderline. Na, also natürlich auch so ein sehr schwieriges Stimmungsbild, aber schon nochmal anders. Jetzt überlege ich, vielleicht können wir da nochmal was hinterher schmeißen.
Können wir natürlich.
Aber mir fällt jetzt so...
In die Shownotes. Die Shownotes sind eh wichtig. Lies sie durch. Da sind Zusatzinfos und Links und so was drin.
Ja.
Und zusätzliche Wissen, die lohnen sich. Die kann man immer mal aufklicken.
Aber in extremen Köpfen kann man da sehr, sehr, sehr empfehlen. Absolut. Mit allen möglichen Extremen.
Gut, reicht erstmal.
Das Fallbeispiel.
Dann kommen wir doch am besten zum Fallbeispiel. Ich würde so machen, wir haben eins aus der Süddeutschen Zeitung, also ein richtiger Zeitungsartikel. Den liest uns Judith gleich vor.
Ja.
Und dann kann ich ja noch meinen Fall hinterher erzählen. Weil der ist so lange her, dass ich den gut anonymisieren kann. Der ist ja nun über 26, 27 Jahre her, dass wir da auch gut im Datenschutz bleiben. Und dann gehen wir in die Analyse.
Da.
Gut. Ich habe natürlich nicht nur einen Artikel von der Süddeutschen Zeitung rausgesucht, Judith.
Ja.
Auch wieder ein Bild mit künstlicher Intelligenz passend zu der beschriebenen Dame gleich im Fallbeispiel gemacht. Magst du mal das Bild beschreiben?
Genau, für unsere Falldarstellung heute haben wir ein Bild. Da ist zu sehen eine junge Frau mit glatten Haaren, die Haare so hinter die Ohren geklemmt. Sie hat scheinbar die Arme vor der Brust verschränkt, schaut nach unten oder hat die Augen gänzlich geschlossen und auf jeden Fall sieht sie gerade sehr in sich gekehrt aus, traurig aus, verzweifelt aus. Ich denke, das ist so ein bisschen das, was ihre Mimik und Gestik so widerspiegelt an ihrem Gefühlsleben.
Ja, ich finde es immer sehr passend. Man hat ja manchmal, wenn man so Fälle liest, auch so ein Bild im Kopf,
ja,
wie die aussehen können. Und dann gibt man das ein bei der künstlichen Intelligenz und denkt sich, ja, so habe ich mir den Menschen vorgestellt.
Das ist er. Ja. Und jetzt geht's weiter zur Falldarstellung. Dann geht's jetzt los. Die Situation. Sie war ein Einzelkind mit einer alleinerziehenden, kalten, häufig depressiven Mutter. Als Vierjährige wurde das Mädchen, das hier Eva heißen soll, von einem Partner der Mutter über mehrere Monate sexuell missbraucht. In der Pubertät erlebt sie schwere, depressive Verstimmungen, leidet unter Beziehungskrisen, Wutausbrüchen. Sie fängt an, sich selbst zu verletzen. Einmal wird Eva wie eine Mumie in Verbände eingewickelt, von der chirurgischen Klinik zu uns verlegt, nachdem sie am ganzen Körper tiefe Schnitte trägt. Berichtet Franz Josef Weißlieder, ärztlicher Direktor des KBO Heckscher Klinikums für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in München. Es folgten immer wieder Aufenthalte auf der geschützten Station. Dann der dramatische Höhepunkt. Ein Suizidversuch durch Ertränken in einem gefährlichen, eiskalten Bachlauf. Die Diagnose fällt den Ärzten relativ einfach. Borderline-Störung. Es ist ein Fall wie aus dem Lehrbuch, wie ihn die Ärzte des Heckscher Klinikums immer wieder erleben. Für manchen vielleicht überraschend, aber ist der Ausgang der Geschichte. Heute ist Eva 25 Jahre alt. Sie hat den qualifizierten Hauptschulabschluss geschafft, eine Friseurlehre absolviert und ist seit Jahren mit dem gleichen Freund liiert. Immer noch ist sie in lockerer, ambulanter psychiatrischer Behandlung, aber einen Suizidversuch hat sie nie wieder unternommen. Sie ist psychisch ausreichend stabil, um ein normales Leben zu führen. Das ist die optimale Botschaft. Es gibt inzwischen erprobte Konzepte bei der Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Im Idealfall gelingt es, selbst schwer belastete Patienten zurück über die Grenze zu führen, versichert Freisleder. Wenn früher jemand mit Schnitten an den Armen eingeliefert wurde, dachte man an Schizophrenie, erinnert sich auch Klinikdirektor Peter Falkey, der Moderator der Veranstaltung. Und als man dann das Borderline-Konzept kannte, galten die Betroffenen als nicht behandelbar. Wir leben heute in einer ganz anderen Welt. Super. Was sagen wir dazu?
Ein positiver Artikel, finde ich. Den habe ich ja mit Absicht auch rausgesucht. Es gibt ja auch öfters, dass es in der Presse so doll dargestellt wird als schreckliche Krankheit und ist durchaus auch in Horrorfilmen öfters mal irgendwo
ja.
Thema, wo es aber nicht richtig dargestellt wird, sondern eher so überspitzt wird, dass dann Leute davor Angst haben. Obwohl ich zugeben muss, deswegen jetzt ja meine Geschichte, dass man durchaus auch, wenn man gar kein Verständnis dafür hat, Angst davor vielleicht haben kann. Weil manchmal ja auch extrem wirkt. Die fühlen sich ja auch sehr extrem durchaus. Und ich war damals 18, hatte frisch Führerschein, musste da auch immer hinfahren zu der Klinik und im Winter auch wieder zurückfahren. Und das war Spätdienst und da ist ein, ich ändere auch Namen, also ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich werde auch die Geschlechter ändern, dass nicht zuordnenbar ist, wurde ein junger Mann eingeliefert, der eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hatte und mehrfach auch schon in Behandlung war und alle kannten den da auf Station. Ich so, okay, ist jetzt ja schon allen bekannt. Der war ein bisschen älter als ich, lass ihn 2, 3 Jahre älter gewesen sein, also so damals circa 21, 22. Und aber auch schon mindestens, also haben sie gesagt, seit der Pubertät, seit 13, 14 haben sie den andauernd dort gehabt, hat auch schwierige Familienverhältnisse gehabt, waren jetzt aber auch alle ganz stolz, dass er zwischendrin jetzt eine lange Phase hatte, wohl mehrere Jahre, 3, 4 Jahre, das war wohl viel, wo er nicht eingeliefert werden musste und auch den Schulabschluss geschafft hat. Und jetzt war er aber irgendwie mitten in der Lehre zum, kurz vor den Abschlussprüfungen, da hat es dann wohl nochmal
Massive Belastung
gegeben. Das triggert ja auch, deswegen gibt es ja so verschiedene Modelle, kommen wir nachher vielleicht noch zu Vulnerabilitätsstressmodell oder ähnliche Sachen, wo man das mit erklären kann. Und der hat dann sich mit der Stationsärztin gut verstanden und hat sich auch gut auf sie eingelassen. Sie hat das irgendwann als zu dicht empfunden und hat dann auch gesagt, dass sie möchte, dass er vielleicht wechselt zu ihrem Kollegen und dass da eine Grenze ist und dann ist der völlig freigedreht. Wir haben den überall auf Station gesucht und der hat dann irgendwie geschafft, im Raucherraum den, da gab es so einen Raucherraum auf Station.
Gibt's immer noch.
Den Müll einmal anzuzünden und dann hat da auch irgendwer die Fenster aufgemacht und dann haben wir das gelöscht und ihn weiter gesucht und dann waren da die Fenster offen wegen dem Rauchen, ist er abgehauen über das Fenster. Da irgendwie sehr schick gemacht und sich dazwischen, der kannte die Station ja in- und auswendig.
Na ja, klar.
Wusste die Winkel, wo er sich verstecken kann und ich fand das dann schon ein bisschen gruselig. Und dann wurde er wieder aufgegriffen von der Polizei und ist dann in diesem besagten Spätdienst auch kurz vor Feierabend wieder eingeliefert worden. Und sollte da mit Polizei fixiert werden. Und ich sollte dann die letzte halbe Stunde eigentlich auf ihn aufpassen. Plötzlich brannte dann aber in irgendeinem leeren Patientenzimmer Bett.
Ach Gott.
Und dann hat mein Gehirn total ausgesetzt und ich habe vergessen, dass es Feuerlöscher gibt und habe wirklich auch mit dem Papiereimer und der Patientendusche probiert, da Wasser drin zu machen und mit dem Eimer ziemlich eindrücklich bis heute in meinem Gedächtnis, weil das stinkt ja auch nach Gummi wegen diesen Gummiunterlagen und so, immer mit diesem Wassereimer probiert, dieses Bett zu löschen und dachte mir, Himmel, hilf. Er wurde wieder gesucht, er wurde dann auf Station in irgendeinem anderen Kabuff, wo eigentlich Reinigungsmittel ist, gestellt und dann doch fixiert. Und dann hatte ich einen sehr langen Spätdienst, der dann nachts um 1 war, weil wir alle Zeugen aufnahmen. Die Polizei hat uns alle nochmal befragt. Dann musste ja auch erstmal ineinander sitzen bleiben. Dann wurde ja jemand angerufen, dass jemand vom Frühdienst eher kommt, weil man braucht ja dann eine Sitzwache. Also wurde ich dann nachts um 2 von einem, der früher zum Frühdienst kam, abgelöst für die Sitzwache. Durfte dann nachts um 2 nach Hause fahren. Einen total aufgedrehten Dienst. Ich habe ja dann auch die Sitzwache da erstmal gemacht. Und das hat auch alles so gestunken, die ganze Station hat gestunken, alle Patienten waren wach und bis du dann da irgendwie alle zum Schlafen gebracht hast, hat er auch ein bisschen gedauert. Ja, also was aus dem letztlich dann geworden ist, ob er die Lehre dann geschafft hat, weiß ich ja dann natürlich alles nicht, aber das war dann auch, die zunehmende Therapie war dann auch schwer, bis ich dann irgendwie der Einsatz zu Ende war, war es nach wie vor so, dass er die abgelehnt hat. Und sie gehasst hat, weil sie ja nicht für ihn da ist und so. Das ist ja diese Abgelehnung führen und diese Beziehung und so. Dann können wir ja jetzt gleich in die Analyse gehen.
Ja, ja, also klingt auf jeden Fall spannend, ne? Und vor allem vielleicht jetzt nicht so zum Fall an sich, ne? Aber diese Kettenreaktion, die man da jetzt ja auch nochmal so, ne? Da der Patient kommt mit der Polizei zurück, zündet da irgendwie den Mülleimer an oder was du gesagt hattest. Mhm. Und gleichzeitig springt ja quasi irgendwie ein anderer Patient mit auf und zündet das Bett an. Ne? Also auch so Dinge, die passieren jetzt natürlich nicht jeden Tag auf Station. Da möchte ich mal alle beruhigen, die dann noch in den Psychiatrieeinsatz gehen und dann auch vielleicht schon wissen, dass sie auch in ein geschütztes Setting gehen. Das ist nicht der Alltag. Ja, ganz, ganz wichtig, das ist nicht der tägliche Alltag. Aber es sind halt schon Situationen, die vorkommen. Ja, und was das Personal da dann auch leisten muss, das ist Wahnsinn. Ne? Also körperlich, aber auch psychisch ist das ja was, wo man ja wirklich auch als Personal massiven Stress ausgesetzt ist.
Wir hatten dann auch Supervisionen dazu und Fallbesprechungen. Da Sonst ist es manchmal auch so, dass man als Schüler an die Supervision nicht gehen darf, wenn die Teamsupervision sind, also dass die Teamkonflikte untereinander. Aber so Fallbesprechungen schon, aber da durfte ich auch mitmachen damals, um das nachzubearbeiten und nachzuverarbeiten. Da achten schon auch viele immer gut darauf, dass das Personal auch gesund bleibt, weil ja auch so muss ja Grenzen setzen und so weiter. Absolut. Und das bearbeiten. Genau, und dann kommen wir doch in die Analyse, oder?
Ja.
Die Analyse.
Lass uns starten.
Kompetenzbereich 1. Welche möglichen Pflegediagnosen haben denn Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen?
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Also ich denke, was im Fall oder in dem Artikel, den wir jetzt vorgelesen haben, ganz klar rauslesen oder rausgehört werden konnte, war, dass die Beziehungsgestaltung gestört ist und es gibt Veränderungen im Familienprozess mit der Mutter, denn sie hat ja eine auch schon psychisch erkrankte Mutter. Und ich denke, man kann auch sagen, es gibt so eine Anpassungsstörung, der Familienprozess allgemein ist beeinträchtigt und sie hat schlechte Coping-Strategien oder falsche Coping-Strategien. Denn sie verletzt sich ja und sie begeht ja auch einen Suizidversuch.
Ich glaube, es reicht. Ja. Also da könnte man viel, viel mehr noch finden. Und je nach Fall sind die ja dann unterschiedlich, individuell.
Ja. So.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Dann haben wir auf alle Fälle im Kompetenzbereich 2 ja in der Kommunikation, dass man auf die Stimmungslage individuell sehr bewusst eingehen muss und einen guten Beziehungsaufbau braucht, weil, wie auch in meinem Fallbeispiel, du darfst nicht zu nah und du musst auch die Distanz wahren, weil die diese Beziehung eben nicht gut einschätzen können und entweder überinterpretieren oder schlecht interpretieren und dann Wut machen oder ähnliches oder Wut gegen die Menschen haben. Wir haben verschiedene Kommunikationstechniken von Carl Rogers bis Vier-Ohren-Modell bis ähnliches. Und ganz wichtig, Fallbesprechung, kollegiale Beratung und Supervision. Beratungsinhalte ist dann die Psychoedukation, dass man berät zu diesem Verhalten oder zur Psyche aufklärt oder zum Krankheitsbild aufklärt oder Hilfestellung gibt zur Emotionsregulation.
Genau, also Kommunikation ist hier das A und O.
Immer in der Psychiatrie, ja, ist die Mitte der Wahl.
Verbal und nonverbal und da nicht nur den Patienten zu beobachten und zuzuhören, sondern auch sich selbst zu beobachten. Ja, die eigene nonverbale Kommunikation ist hier auch sehr wichtig.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Der Kompetenzbereich 3, das intra- und interprofessionelle Handeln. Welche Berufsgruppen könnten hier beteiligt sein, denkst du?
Oh, Psychiatrie hat so viele Therapieberufe, die kriegen gar nicht immer alle auf die Kette.
Musiktherapie, Ergotherapie, Physiotherapie,
Klangtherapie,
Sporttherapie,
Meditation.
Auf jeden Fall.
MedizinerInnen, Fachpersonal, ja,
Psychologen, ganz, ganz wichtig. Die Pflege, die dürfen wir nicht vergessen.
Sozialarbeiter.
Ja.
Sehr viele Menschen.
Viel.
Tja, Behandlungswege?
Na, auf jeden Fall die Überwachung der Psychopharmaka-Einnahme, wenn es denn für die Patienten welche gibt. Und das ist ja auf Station eigentlich auch bei Borderline-Betroffenen erstmal Standard.
Was gibt man da?
Das kommt drauf an, ne? Also es geht von, je nachdem, welche Symptomatiken vorliegen, ne? Du kannst Neuroleptika geben, du kannst Benzodiazepine geben.
Je nach
Antidepressiva. Ne? Das ist ja je nachdem, wie die Symptombehaftung ist.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
rechtlich hat man ja auch im Fall, gab eine Therapieentscheidung, die nicht freiwillig war. Gerade in dem Fallbeispiel aus der Zeitung war eine Zwangsmaßnahme mit einer Freiheitsentziehung, weil sie eigengefährdet war. Sie hat einen Suizidversuch gemacht.
Genau.
War nicht fremdgefährdet in dem Fallbeispiel aus der Süddeutschen Zeitung, sondern sie war eigengefährdet. Und da bewegen wir uns ja im Spannungsfeld der Lebensrettung, dass wir Menschen retten wollen. Und da sagte PsychKG, also das entsprechende Gesetz, dass man hier spezifische Regeln einhalten muss. Und weil festgestellt, dass Suizidalität, ich kann es gerade nicht aussprechen, Entschuldigung, Suizidgefahr, klingt schöner als Wort, gibt es dann eine Zwangseinweisung auf einer geschützten Station und da, so dass dieser Gefahrenfall von der Polizei vollzogen werden muss und das nach 24 Stunden mit Amtsgericht kommen muss oder ein Amtsrichter kommen muss, der muss dann wird es durchgesprochen und dann muss der Richter das richterlich verfügen.
Wegen, schon auf Station.
Ja.
Die müssen ja den Patienten auch selber begutachten. Also es ist schon so, dass die sich natürlich die Unterlagen ziehen. Also es gibt einen Antrag, die ziehen sich die Unterlagen, sprechen sich mit den Ärzten kurz, sprechen sich auch häufig, also so habe ich es zumindest erlebt, auch mit dem Personal, mit dem Pflegepersonal durch und wollen natürlich da auch ein bisschen Expertise hören und gehen auch zum Patienten. Ja.
Das ist das wichtigste Gesetz so. Dann haben wir die Garantenstellung, dass wir helfen müssen in der Pflege und erste Hilfe leisten müssen, was dann auch durchaus ist, wenn ich einen psychisch kranken Patienten irgendwo im U-Bahnhof oder im Park auffinde, dass ich durchaus als Pflegefachperson darüber nachdenken müsste, die Polizei oder die 112 anzurufen.
Na klar.
Das ist nicht nur beim Herzinfarkt so, dass wir erste Hilfe machen müssen, sondern bei sowas auch.
Genau.
Und Dokumentenpflicht oder Dokumentationspflicht, weil wir in der Psychiatrie gut das Verhalten beobachten und detailliert aufschreiben.
Ja.
Und da auch den Datenschutz und grundsätzlich ist ja im Grundgesetz Menschenwürde und Freiheit drin.
Eigentlich unantastbar.
Genau.
Aber im Fall von selbstverletzendem Verhalten wird natürlich dann zum Selbstschutz unter Umständen auch das Recht auf Freiheit auch eingeschränkt.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Dann Pflegewissenschaft und all sowas und Ethik.
Boah, ja, zum Beispiel haben wir ja hier die S3-Leitlinie zur Borderline-Persönlichkeitsstörung. Dann könnte man auf jeden Fall heranziehen, wenn wir über das selbstverletzende Verhalten sprechen, dass es ja natürlich auch sowas gibt wie Schmerz. Es gibt einen Expertenstandard auch zur Wundversorgung. Wir haben die Interviews nach DSM-4 oder mittlerweile sogar DSM-5. Und wir haben Kriseninterventionspläne. Da geht es ja dann auch nochmal darum, wie gehe ich um mit selbstverletzendem Verhalten? Wie gehe ich um mit Freiheitsentziehung unter anderem?
Ja, wir haben ja die verschiedenen Theorien zum Erklären von psychischen Erkrankungen, vom Vulnerabilitätsstressmodell bis Krisenmodell nach Kahlberg bis zum Lazarus-Stressmodell und so weiter und so fort. Und wir haben auch verschiedene Pflegetheorien. Welche denkst du denn, wäre in der Psychiatrie oder bei dem Krankheitsbild eine gute Pflegetheorie?
Dorothea Orem, die ja sich mit der Selbstpflege oder vielmehr auch mit dem Selbstpflegedefizit auseinandersetzt. Und was man auch anwenden könnte, wäre das psychobiografische Modell nach Professor Böhm.
Sehr gut. Ja, da haben wir fertig unsere Analyse.
Die Berufserfahrung und das Zusatzwissen.
Und können jetzt am Ende noch ein bisschen auf dieses selbstverletzende Verhalten und Suizid eingehen. Wie wird denn die Macht in der Psychiatrie, Frau Fachschwester?
Fachschwester bin ich übrigens nicht. Ja, ich habe keine Fachschwesternausbildung gemacht. Heute ärgere ich mich darüber ein bisschen. Also ich kann dir sagen, wie es bei uns war. Wir haben, wenn Patientinnen oder Patienten sich selbst verletzt haben mit dieser Diagnose, dann war das so, dass die Patientinnen natürlich versorgt wurden, na klar. Aber man hat angeleitet, sich dann quasi selbst zu verbinden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, weil man das ja in der Somatik überhaupt nicht lernt, dass Patienten selber Verbände anlegen an sich. In der Psychiatrie hat das aber den Charakter, dass man sagt, man möchte der Verletzung, also dieser falschen Strategie, quasi keine Aufmerksamkeit geben, denn wir arbeiten ja daran, dass es eine andere, eine bessere Strategie gibt und deswegen guckt man sich das natürlich an, schätzt ein, ist das vielleicht eine Wunde oder eine Verletzung, die vielleicht auch genäht werden muss und so weiter und dann reicht man quasi Verbandsstoffe an, dass die Patienten sich dann selber verbinden können. das ist das Prinzip, was ich kennengelernt habe. Und wo ich schon sagen muss, ist mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Ich bin ja auch Wunschschwester, ne? Und auf einmal soll man das dann auch so abgeben. Aber es ist schon durchaus auch etwas, was auch dazu beiträgt, dass die Patienten sich eben doch auch eher mit den neuen Strategien auch auseinandersetzen.
Also ich unterrichte ja auch Depressionen, da wird ja auch immer thematisiert, da ist wichtig, diese No-Gos sind nicht bagatellisieren. Ja, wenn jemand Suizidgedanken hat, nicht sagen, wird schon wieder. Ja, das soll man auf keinen Fall machen, man soll ernst nehmen und man darf die Leute auch darauf ansprechen. Das ist ein absolut Go in der Kommunikation. Haben Sie welche? Wenn ja, wie konkret? Beschreiben Sie mal, dass Sie das rauslassen dürfen, dann, weil sonst drehen sich die Gedanken im Kreise, im Kreise, im Kreise, im Kreise. So, und niemand weiß um die Gefahr. Also man darf wirklich sich trauen. Man muss es ansprechen und man muss sie überreden lassen. Und es gibt Antisuizidvereinbarungen, die werden teilweise sogar richtig schriftlich gemacht, so als Antisuizidvertrag, manchmal auch mündlich. Also hier Schwester Judy kommt und sagt, bis nachher, bis ich in Feierabend gehe, tun Sie sich bitte nichts an. Sie sind gefährdet. Ich komme alle halbe Stunde gucken. Wenn ich in einer halben Stunde wieder komme, leben Sie bitte noch.
Ja, das kenne ich auch. Das haben wir auch gemacht. Und es gibt ja auch richtig standardisierte Assessments, um auch eine Suizidalität irgendwie einschätzen zu können. Man muss aber auch ganz klar sagen, das gibt manchmal so in der Bevölkerung so, naja, dann soll der sich eben umbringen. Ja, das sind ja manchmal so Sätze, die man so hört. Man muss ganz ehrlich sagen, die Suizidalität als Symptom, das ist wirklich so, das sind Menschen, die sind eigentlich auch nicht mehr, also sie sind nicht mehr vollständig zurechnungsfähig und die sind auch nicht mehr vollständig steuerungsfähig. Und somit sind die in einem Ausnahmezustand ihrer Psyche und können das nicht mehr wirklich einschätzen. Und das sind Menschen, die brauchen wirklich Hilfe. Ja, das sind Menschen, die haben Hilfe absolut verdient. Und was in Situationen der Selbstverletzung ganz wichtig ist, was in Situationen der Wut manchmal auch ganz wichtig ist, ist, dass man auch nicht bewertet. Ja, es ist dann die Aufgabe der Pflege, manchmal auch zuzuhören, empathisch zu sein, Verständnis zu zeigen. Ist natürlich schwierig, ne, weil wir reden ja hier von einem Verständnis, was man selber hoffentlich gar nicht hat. Ja, also ich hoffe nicht, dass da draußen jetzt viele Leute irgendwie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben, aber einfach auch zu sagen, ja, ich verstehe, dass sie wütend sind, ich verstehe, dass sie überfordert sind. Wir reden jetzt einfach mal in Ruhe darüber. Sie reden, ich höre zu, ja, aktives Zuhören an der Stelle auch nochmal ganz, ganz wichtig, um dann einfach Patienten auch zu entaktualisieren, weil sie sollen ja reden. Es geht ja im psychiatrischen Setting ganz viel darum, dass Patienten auch einfach Vertrauen aufbauen zu den Pflegepersonen. Und da ist es dann eben auch wichtig, dass die sich ernst genommen fühlen und dass die reden dürfen, dass die eingeladen werden zu reden, um dann eben auch Situationen auch zu entschärfen, schnell zu beenden und dann auch quasi zu vermeiden, dass Patientinnen mediziert werden müssen, freiheitsentziehende Maßnahmen wie Fixierung erleben müssen, dann auch das traumatisiert ja Patienten wieder. Das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht bewerten. Zuhören, sagen, okay, alles klar, habe ich verstanden, verstehe ich, aber nicht bewerten. Und das fällt manchmal sehr, sehr schwer.
Auch sich darauf einlassen, weil man muss ja wirklich mehr kommunizieren in diesem Bereich.
Ja.
Und hat da gar nicht so viele Tätigkeiten wie Körperpflege oder ähnliche. Kommt auch vor, ja, aber weniger als auf einer somatischen Station. Und auch, dass wir niemanden getriggert haben. Geht einfach nur um das Krankheitsbild und das Grundverständnis für Auszubildende und die Vorbereitung auch auf die Examensklausuren. Ich denke, wir haben erstmal so grob an alle gedacht, was so wichtig ist.
Wahrscheinlich könnte man noch viel mehr erzählen, aber ich glaube, die Basics haben wir absolut zusammen.
Dann mache ich mal noch Eigenwerbung, wie immer, so ein bisschen. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns eine Privatmessage. Wir sind auch auf LinkedIn und TikTok. Kommentare könnt ihr uns jederzeit schreiben. Feedback könnt ihr auch gerne als E-Mail schreiben oder Wünsche per E-Mail schreiben an Tatortpflege, der Podcast, alle klein und zusammengeschrieben, @web.de, Tatortpflege, der Podcast, @web.de. Ansonsten drückt die Glocke auf der jeweiligen Podcast-Plattform, wo ihr uns hört. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Heißt, wir machen dann jetzt Ciao Kakao.
Genau, wir gehen jetzt in die Sonne.
Tschüss, bis bald.
Tschüss.
Tatort Pflege.